Ja, lasst den Lobpreis noch ein bisschen nachklingen in euren Herzen und ich hoffe, dass ihr eure Herzen aufmachen konntet und so einfach in die Gegenwart des Heiligen Geistes kommen konntet, auftanken konntet. Und ich wünsche euch, dass ihr in dieser Haltung jetzt so weiter mit in die Predigt auch geht. Mit so einer Offenheit, dass Gott reden kann. Mein Thema heute Morgen lautet, hab ein Herz wie König Josia. Hab ein Herz wie König Josia und nicht ein Herz wie König Joachim. Das ist der Zusatz, der zweite Nachsatz. Genau. Es geht heute um ein suchendes Herz, um ein offenes Herz, das Gott sich wünscht von uns, damit er reden kann, damit er etwas in uns bewirken und durch uns bewegen kann. Ein suchendes und ein offenes Herz. Und das möchte ich deutlich machen an zwei Männern aus dem Alten Testament, von denen ich in den letzten zwei, drei Wochen die Geschichte einfach mal wieder gelesen habe und was mich sehr berührt hat, wie unterschiedlich diese beiden Männer sind. Es geht zum einen um König Josia und zum anderen um König Joachim, ein Vater und ein Sohn. Zwei Männer, die eigentlich näher gar nicht sein könnten, weil sie aus der gleichen Familie kommen und die doch so, so unterschiedlich sind, wie sie unterschiedlicher eigentlich gar nicht sein können. Und das macht deutlich, letztendlich beide haben fast in der gleichen Zeit gelebt, haben natürlich auch etliche Jahre parallel gelebt und dennoch sind sie so unterschiedlich, es kommt auf unser Herz drauf an. Es kommt auf unser Herz drauf an, was uns ein Stück weit zu dem macht, wer wir sind und nicht so sehr die äußeren Umstände, auf die können wir das nicht alles abschieben, sondern unser Herz entscheidet, ob wir offen sind für Gott und sein Reden oder ob wir verschlossen sind. Und ich finde das so spannend im Alten Testament, das ist mir jetzt auch nochmal so deutlich geworden, als wir diesen Bibelkurs hatten, wie Gott ja einfach Geschichte schreibt und Geschichte zulässt und oft in Parallelitäten, das ist mir nochmal so deutlich geworden, wo Menschen in fast ähnlichen Umständen sind und die einen reagieren so und die anderen so, die einen gehen das mit Gott an, die anderen ohne Gott und am Ende siehst du die Frucht raus. Und wir haben das Alte Testament und können es heute lesen und ich finde es unglaublich spannend, ich bin da wieder Feuer und Flamme, ganz neu, ja, um einfach zu lesen, hey, wie kannst du leben, dass am Ende Frucht und Segen draus kommt. Da gibt es ganz tolle Beispiele, anhand von Menschen im Alten Testament. Will ich euch ermutigen, gerne mal wieder einzusteigen in die Geschichte und euch ein paar Lebensbilder mal rauszunehmen. Heute gucken wir uns also an König Josia. Zum einen, das ist der König, der von 641 bis 610 vor Christus regierte. Das war der 16. König im Südreich von Juda. Nach seinem Tod kam sein Sohn Joahas an die Macht. Der hatte aber nur ein kurzes Gastspiel, 3 Monate. Danach kam der König von Ägypten und hat ihn verschleppt und abgesetzt. Und dann kam sein Bruder an die Macht, wurde König. Und das war König Joachim, der 18. König dementsprechend vom Südreich Juda. Und er regierte von 609 bis 598 vor Christus. Und damit habt ihr mal so ein bisschen einen kurzen Einblick, auf welcher Timeline wir uns hier bewegen. Wir beginnen mit Josia und steigen mal ein. Ich habe euch so die prägnanten Bibelstellen immer mitgebracht und unterstrichen, worauf es mir ankommt. Wir gucken uns Josia an. In 2. Chronik 34, ab Vers 2 heißt es, er, Josia, tat, was dem Herrn gefiel. Er folgte dem Beispiel seines Stammvaters David und ließ sich in keiner Weise vom rechten Weg abbringen. Im 8. Jahr seiner Herrschaft, als er noch sehr jung war, begann Josia, den Gott seines Stammvaters David zu suchen. Für mich ist hier in diesem kurzen Abschnitt etwas gleich deutlich geworden, was ich sehr, sehr spannend fand. Wenn ihr mal reingeht am Anfang, ahmt Josia jemanden nach, nämlich David. David ist schon lange tot, ja. Aber er hat viel von David gehört, logisch. Das war im kollektiven Gedächtnis des Volkes, hat man viel von David erzählt. Und Josia hatte diesen Wunsch, hey, ich will so sein wie David. Und er hat wahrscheinlich viel, was er gehört hat, versucht auch umzusetzen und zu kopieren. Und wir wissen, dass David, der war nicht perfekt. Niemand von uns ist perfekt. Wir kennen die Geschichte mit Batseba und so. Aber David hatte auch viel Gutes. Und Josia hat angefangen, ihm als Vorbild nachzueifern, ihn ein Stück weit zu kopieren, zu imitieren. Und ich vermute, irgendwann wird Josia an den Punkt gekommen sein und hat gemerkt, so ganz hundertprozentig funktioniert das aber nicht. Ich bin anders als David und meine Zeit, in der ich lebe, ist anders als David. Wenn ich erfolgreich als König sein will, wenn ich mit Weisheit regieren will, dann kann ich nicht David kopieren. Da brauche ich eine eigene Beziehung zu Gott. Und dann, 8 Jahre, glaube ich, war es hier, ne? Im 8. Jahr seiner Herrschaft, begann er dann nicht mehr David zu kopieren, sondern jetzt selber den Gott von David zu suchen. Er hat kapiert, dass David auch aus einer Quelle lebte, nämlich Gott. Und jetzt sucht er selber diesen Gott, um aus ihm zu leben und aus ihm zu regieren. Das Leben zu gestalten. Und hier liegt die erste Herausforderung für uns, die erste Einladung oder vielleicht Herausforderung. Suche Gott ganz persönlich immer wieder. Vielleicht das erste Mal. Vielleicht das erste Mal. Überlegung, vielleicht bist du hier als Kind deiner Eltern und du kopierst ein Stück weit ihr Leben, weil sie immer zur Gemeinde gegangen sind, gehst du auch zur Gemeinde. Aber Gott lädt dich ein, einen Schritt weiter zu gehen und dich in eine ganz persönliche Beziehung mit ihm einzuladen. Das ist das, was er will, dass du ihn kennenlernst und dass du anfängst, mit ihm zu reden und aus ihm zu leben, weil er dich leiten und stärken und kräftigen möchte. Vielleicht lebst du auch schon ganz, ganz lange mit Jesus, aber es ist so ein bisschen Trott reingekommen. Auch in der Versuchung sind wir manchmal, dass wir imitieren oder kopieren, was wir schon vor Jahren gemacht haben. Aber Gott möchte deine Beziehung zu ihm immer wieder erfrischen. Es soll eine lebendige Beziehung sein, aus der dir Kraft fließt, aus der die Orientierung fließt für das, was bei dir gerade ansteht. Und deswegen kopier nicht andere Menschen, kopier nicht dein altes Leben, sondern sei und bleib offen, Gott heute zu suchen. Er ist real und er möchte dir begegnen und er wird dir begegnen. Manchmal müssen wir uns die Zeit nehmen und deswegen finde ich das hier so schön. Ich glaube auch in unserer heutigen Zeit, wir müssen Gott manchmal suchen. Wir müssen uns echt mal irgendwie im Zimmer einschließen oder irgendwie raus im Wald gehen und die Ruhe um uns haben, um Gott zu suchen. Und dann lässt er sich relativ schnell finden. Und ich will dich so ermutigen, dir diese Zeit und diese Möglichkeit bewusst immer wieder zu nehmen, Gott zu suchen, weil er real ist, weil er lebendig ist, weil er dich ermutigen möchte, in dein Leben hineinsprechen möchte. Und da kommt dir Kraft raus. Deswegen such ihn so, wie Josia hab, Verlangen, ihn zu finden. Und Gott sagt, wenn ihr euch zu mir naht, dann nahe ich mich zu euch. Ich lasse mich finden. Josia macht sich also auf die Suche. Er fängt an, Gott zu suchen, zu begegnen. Und es macht was mit seinem Herzen. Josia erkennt durch diese Begegnung nämlich, wow, da sind Dinge in meinem Leben, ich erkenne jetzt im Licht Gottes, die gehören da nicht rein. 2. Chronik 34 ab Vers 3. Im 12. Jahr dann, wir sind 4 Jahre weiter, fing er an, Juda und Jerusalem zu reinigen, indem er die Höhenheiligtümer, die Aschera-Bilder und die geschnitzten und gegossenen Götzenbilder zerstörte. Er sorgte dafür, dass die Altäre für die Baalsbilder und ihre Räucherstätten niedergerissen wurden. Und er zerschlug die Aschera-Bilder und die geschnitzten und gegossenen Götzenbilder. Ich werde jetzt auf die einzelnen Götter da irgendwie gar nicht eingehen. Das sind alles irgendwelche Götzen aus Kanaan und so weiter. Aber wir merken, dieses Suchen nach Gott, ihm zu begegnen, das setzt was in Josias Herzen in Gang. Das bleibt nicht ohne Folgen. Und ich glaube, dass wir das immer wieder auch brauchen, diese Begegnung mit Gott, um berührt zu werden und auch Dinge zu entdecken in unserem Leben, die da nicht reingehören. Ich glaube, wenn wir uns selber und auch anderen Menschen sagen, du, pass mal auf, das und das gehört da nicht rein in dein Leben, das hat relativ wenig Wirkung. oder es setzt irgendwie Druck in Gang. Ich habe an einer anderen Stelle schon mal dieses Beispiel erzählt von unserem neuen Staubsauger. Einige waren dabei, das war ein anderes Setting, von dem ich auf der einen Seite super begeistert bin, weil er wirklich top saugt. Zum anderen hat er aber vorne LED-Streifen. Das hatte unser alter Staubsauger nicht. Und die leuchten, und in diesem Licht siehst du jedes Staubkorn. Und ich habe schon manchmal überlegt, ob man diese LEDs lieber überkleben sollte. Aber was ich sagen will, ich glaube, wisst ihr, das, was in unser Leben nicht reingehört, das sehen wir am besten, wenn wir auf Jesus gucken und uns in das Licht Jesu stellen und seinem Wort unterstellen. Dann wird es deutlich, was Jesus aus unserem Leben raushaben möchte, wo Götzen sind, wo wir an Dingen festhalten, die den Platz wegnehmen, der eigentlich ihm gehört. Und es können Dinge sein, die gut sind, aber die vielleicht zu viel in unserem Leben sind. Nicht alles ist Sünde, aber manches nimmt einfach zu viel Zeit in Anspruch. Und wir merken das, wenn wir Jesus suchen, dass Jesus sagt, hey, reduziere vielleicht das eine oder andere, damit du Zeit für mich hast. Manches andere ist Sünde. Und wir merken es gar nicht, weil die Welt drumherum genauso tickt und alle machen es doch. Aber wenn wir uns ins Licht Jesu stellen, merken wir plötzlich, das passt nicht zu Jesus. Und deswegen die Herausforderung Nummer 2 hier an der Stelle. Wenn du Jesus suchst und ihm begegnest und er den Finger auf Dinge legt und sagt, hey, pass mal auf, da hast du eigentlich Götzen in deinem Leben. Was zu viel ist, was nicht gut ist oder wo du drauf vertraust, wo du aber mir vertrauen sollst, hey, dann schmeiß diese Götzen raus. Leichter gesagt als getan, aber man kann ja mal anfangen. Josia hat auch einfach angefangen und er hat Gott wieder auf die Altäre gesetzt, die ihm gehören. Es geht weiter in dieser Entwicklung. Das ist wunderschön und spannend, wie sich das bei Josia aufbaut. Ich empfehle euch wirklich, dieses ganze Kapitel mal zu lesen. Es geht weiter mit 2. Chronik 34, Vers 8. Im 18. Jahr seiner Herrschaft, 6 Jahre weiter, nachdem er das ganze Land und den Tempel gereinigt hatte, beauftragte Josia Schaffan, den Sohn Azalias, den Stadthauptmann Maaseia und den Kanzler Joach, den Sohn von Joahas, mit der Instandsetzung des Hauses des Herrn, seines Gottes. Namen könnt ihr alle vergessen, sind nicht so wichtig. Aber hey, es passiert etwas, plötzlich kommt dieser Wunsch bei Josia, ich möchte nicht nur die Götzen entfernen, sondern hey, das Haus Gottes, der Tempel, hat irgendwie gelitten. Hintergrund ist, dass die Könige vor Josia nicht so viel mit dem Tempel anfangen konnten. Die haben ihn nicht gepflegt, die haben überall ihre Höhenheiligtümer gehabt und die gepflegt und so weiter. Und der Tempel ist verkommen, hatte Risse, Putz ist abgebröckelt. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Wir haben immer dieses tolle, goldene Bild vor Augen. Aber in der Zwischenzeit war der Tempel mal geschlossen. Er brach teilweise ein, er hatte Risse und ging kaputt. Und Josia hat damit gelebt. Das war so, ja, ist halt so. Und in der Begegnung mit Gott plötzlich hat Gott in ihm den Wunsch tief ins Herz gepflanzt, das Haus Gottes, den Tempel wieder schön zu machen, wieder in Stand zu setzen, sich nicht damit abzugeben, dass es ist, wie es ist. Und die Parallele zu uns, wir haben keinen Tempel, wir sind der Tempel. Wir als Gemeinde sind der Tempel Gottes heute. Gott hat seine Freude heute an uns dran und wir sind die Gemeinschaft, in der Gott wohnt und wo er im Lobpreis, wie wir es gerade hatten, verherrlicht wird, weil es nicht um uns geht, sondern um ihn. Und wir vereint zusammen hier stehen, um ihm die Ehre zu geben. Aber wisst ihr, auch dieser Tempel, die Gemeinde, hat Risse, immer wieder. Und sie hat ordentlich Risse bekommen durch Corona, sie hat Risse bekommen durch persönliche Erfahrungen, wo wir enttäuscht sind, wo wir frustriert sind. Sie hat Risse bekommen, wo Mitarbeiter fehlen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wir können uns enttäuscht zurückziehen und unsere Wohnzimmergemeinde machen. Aber ihr Lieben, das ist nicht Gemeinde. Es ist gut, sich super Predigten im Wohnzimmer anzuhören und ich ermutige euch dazu, weil das extra Futter ist. Aber das ist nicht Gemeinde. Gemeinde ist, wo wir hier zusammenkommen und Gemeinschaft leben und auch aushalten, dass da Risse sind. Und Gemeinde ist da, wo wir uns bewegen lassen, wo wir eine tiefe Liebe für Gemeinde entwickeln, weil es der Leib Jesu ist. Und es gibt so viele Christen heute, nicht in Eichach, aber woanders, die am Rande von Gemeinde stehen und den dann machen. Ist gut, ist schlecht, ist gut, ist schlecht. Ja? Immer so den Daumen. Aber Gott sucht Menschen, die sich berühren lassen und die das Herz Gottes, den Herzschlag Gottes für Gemeinde heute, für seinen Tempel heute mitspüren und sagen, hey, ich will mitmachen, dieses Haus des Herrn, seine Gemeinde wieder instand zu setzen, wieder auszubessern, damit es schön ist. Oh, ich wünsche uns so sehr, dass bei all dem, was schwierig ist und herausfordert, wir wirklich diese Liebe zur Gemeinde entwickeln, weil Jesus diese Liebe hat. Es ist der Leib Jesu, es ist sein Tempel. Deswegen die Herausforderung, liebe die Gemeinde. Und wenn du diese Liebe zur Gemeinde, eine tiefe Liebe, nicht hast, dann lass sie dir neu schenken. Es ist nicht die Liebe, weil alles perfekt ist, weil alles rund läuft, sondern diese Liebe, die auch mitleidet und die sagt, hey, ich gehe ins Gebet und ich mache, was ich kann, um diesen Leib wieder instand zu setzen, schön zu machen, wertvoll zu machen. Josia ist also jetzt mit seinen Männern dabei, diesen Tempel auszubessern, in Stand zu setzen. Jetzt kommt das Nächste. Es passiert etwas. 2. Chronik 34, ab Vers 14. Als sie das Geld, das im Haus des Herrn gesammelt war, herausnehmen wollten, nämlich um weiter Instandsetzungsarbeiten zu machen, entdeckte der Priester Hilkia das Gesetzbuch des Herrn, das durch Mose gegeben worden war. Hier an der Stelle auch ein kurzer Einwand. Wir checken das ja manchmal gar nicht. Das Gesetzbuch des Herrn, die Tora, 5 Bücher Mose, war verschollen. Es gab eine Zeit in Israel, in der da keiner mehr reingeguckt hat. Also überlegt euch das mal, wie tief Israel teilweise auch echt an dieser Stelle gesunken war, kann man echt sagen. Ja? Aber Gott hat Gnade. Sie entdecken dieses Buch also und er sagte zu dem Hofschreiber Schaffan, ich habe dieses Gesetzbuch im Haus des Herrn gefunden und erreichte Schaffan. Schaffan, das ist der Schreiber am Hof von König Josia und er bringt das Gesetzbuch zum König und liest ihm daraus vor. Und als Josia alle diese Worte hört, ist er total bewegt und in Vers 19 heißt es dann, als der König hörte, was in dem Gesetzbuch geschrieben stand, zerriss er seine Kleider. Was passierte bei Josia? Er liest Gottes Wort. Vielleicht das erste Mal wieder. Ich weiß nicht, ob er es früher schon gelesen hat. Ich weiß nicht, wie lange das Buch verschollen war. Vielleicht liest er es nach langer Zeit erst mal wieder. Aber wie dem auch sei, es passiert etwas mit ihm. Er liest es nicht wie ein Roman, sondern er liest es und lässt sich bewegen. Er lässt sich ansprechen. Er erkennt plötzlich im Spiegel von Gottes Wort, wow, Gott ist so viel schöner. Gott ist so viel größer, liebevoller, gnädiger, heiliger, als ich es bin. Und er zerreißt seine Kleider, das ist ein alttestamentliches Zeichen von Trauer auf der einen Seite, Bestürzung auf der anderen Seite und eigentlich ist es ein Zeichen von ganz, ganz großer Ehrlichkeit, was Josia hier an den Tag vor dem ganzen Volk sogar legt. Machen wir den Übertrag zu uns an dieser Stelle. Vielleicht ist es dran, deine Bibel mal wieder auszukramen. Vielleicht ist sie verschüttet irgendwo im Regal oder vielleicht liegt sie sogar irgendwie auf dem Nachttisch, aber du liest gar nicht drin. Und ich will uns immer wieder so Mut machen, Bibel lesen ist das A und O unserer Beziehung zu Gott. Weil Gott redet in erster Linie durch sein geschriebenes Wort. Er redet dort und er redet auch durch seinen Geist, das ist gar keine Frage. Aber ich frage mich manchmal, Gott hat uns Worte gegeben und wenn wir die schon nicht lesen, gut, das führe ich jetzt nicht weiter aus. Aber Gott redet auch durch seinen Geist und dann brauchen wir aber auch die Bibel, um zu erkennen und zu entscheiden oder unterscheiden, was ist Reden des Geistes und was nicht. Sonst können wir ohne die Bibel auch auf eine ganz falsche Fährte kommen. Dann können wir meinen, dass der Geist Gottes redet, aber es ist eigentlich was völlig anderes. Deswegen, Oh, lasst uns echt eine Bibelbewegung sein und bleiben und wieder werden vielleicht. Und ich glaube, dass das in unserer heutigen Zeit nochmal enorm wichtiger wird, weil so viel plural wird. Und wenn wir den Überblick behalten wollen und wirklich behalten wollen, was Gott ist und will und sagt, dann müssen wir echt in der Bibel fest werden. Und dann ist die Frage, wie wir darauf reagieren. Die Bibel wird uns Dinge vorhalten, die kein Schokopudding sind, sondern die den Finger in die Wunde legen und die uns spiegeln an manchen Stellen, hey, wo Gott etwas in uns und durch uns verändern möchte. Und dann ist es manchmal dran, Buße zu tun. Ich habe das bewusst hier aufgenommen. Ich hatte es erst anders umschrieben und ich habe gedacht, nein, ich will dieses Wort ganz bewusst reinnehmen, Buße. Buße ist ein wunderschönes Wort, da steckt was richtig Gutes und Wertvolles drin. Ich denke immer an Bus. Wenn ihr Buße hört, denkt in Zukunft mal an Bus. Das kann eine gute Brücke sein. Buße heißt, wenn du erkennst, dass du mit dem Bus nach München willst und plötzlich siehst du Schilder nach Hamburg, dann steigst du aus und nimmst den Bus auf der anderen Straßenseite, der dich zurück nach München bringt. Das ist Buße. Buße ist was ganz Wertvolles, ist was ganz Gnädiges. Ja, wir dürfen nicht an die Büßer aus dem Mittelalter denken, die sich den Rücken blutig geschlagen haben. Das hat nichts mit Buße zu tun. Ein völliges falsches Verständnis von Buße. Buße ist Gnade. Buße ist, dass Gott uns den Spiegel vorhält und uns dann erlaubt und uns hilft, dass wir umkehren dürfen. Und ich möchte uns so ermutigen, immer wieder Buße zu tun, in diese Gnade einzutreten und zu sagen, oh ja, ich bin auf dem falschen Weg. Danke Gott, dass du mir das offenbarst, dass mein Verhalten, mein Denken gerade nicht dir entspricht. Und danke, dass ich umkehren darf. Josia, ja, macht das für sich persönlich und dann geht es weiter in der Geschichte 2. Chronik 34. Nachdem der König nun also selber das Buch gelesen hat, ruft er das ganze Volk im Tempel zusammen und liest jetzt dem ganzen Volk das Buch im Tempel vor. Da rief der König die Ältesten in Juda und Jerusalem zusammen. Dann zog er mit ganz Juda und Jerusalem, mit den Priestern und Leviten und dem ganzen Volk, vom wichtigsten Mann bis zum unbedeutendsten, hinauf zum Haus des Herrn. Dort las der König ihnen das ganze Buch des Bundes vor, das im Haus des Herrn entdeckt worden war. Er, der König, nahm seinen Platz ein und erneuerte den Bund in der Gegenwart des Herrn. Es ist die Übersetzung Neues Leben. Er nahm seinen Platz ein und das hat mich total bewegt. Der Platz für den König ist im Tempel bestimmt. Also da gab es einen festen Platz. Wenn der König etwas zu proklamieren hatte, dann gab es so ein Podium, wo der König zu stehen hatte. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass er seinen Platz einnimmt. Josia hätte hier nur für sich etwas erkennen können, umsetzen können und das dem Volk vorenthalten können. Und ich finde es so stark, dass hier steht, er hat erkannt, dass das, was Gott hier in Gang setzt, über ihn hinausgeht. Dass das andere hören sollen. Dass da Gutes und Segen für andere drin liegt. Und deswegen nimmt er seinen Platz ein. Das ist eine wunderbare Herzenshaltung. Ich will das übertragen. Auch wir haben einen Platz im Leben. Und den müssen wir gar nicht so suchen. Es gibt manchmal so diese Phasen, wo wir suchen, wo ist mein nächster großer Platz. Aber als erstes ist mein Platz im Leben da, wo ich heute bin. Mit den Menschen, die jetzt um mich herum sind. Und nichts anderes, nichts Großes unbedingt, das ist mein Platz. Da hat Gott mich hingestellt. Meine Familie. Mein Arbeitsumfeld. Meine Gemeinde. Selbst wenn mir manches nicht logisch vorkommt und ich mich an manchem störe. Das ist mein Platz. Und die Frage ist, nehme ich diesen Platz geistlich ein? Sage ich, ich bin hier, weil Gott mich hier hingestellt hat und ich werde den Menschen dienen mit seiner Liebe. Dann nehme ich den Platz ein. Und ich will uns so ermutigen, unseren Platz einzunehmen, uns weniger manchmal vielleicht über Menschen zu ärgern, über Gemeinde zu ärgern. Hallo? Sondern einfach zu sagen, ich will meinen Platz einnehmen. Ich will für die Menschen beten. Ich will den Menschen Gutes tun. Ihnen dienen und Gottes Liebe weitergeben. Das finde ich wunderbar. und geht diese 6 Punkte nochmal durch. Das ist wirklich faszinierend. Das ist ein Kapitel. Lest es zu Hause nochmal. Josia fängt an, den Herrn zu suchen, und dann geht's ab wie eine Rakete. Das hört nicht mehr auf. Ja? Das sind die 6 Punkte. Und ich glaube, wenn wir anfangen, Gott zu suchen, dann wird er antworten. Und ich glaube, Gott sucht Menschen, die sich ihm immer wieder nahen und ihn suchen, damit das hier passieren kann. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Mann. Keine Sorge, das war jetzt nicht 50% der Predigt. Einige gucken jetzt schon auf die Uhr, kriegen die Krise. Ich komme zum zweiten Mann und ich mache ihn ganz, ganz kurz. Ich möchte euch nur schildern, dass es eine Parallelität gibt bei Joachim. Joachim, auch schon König, bei ihm ist es nicht das Buch des Gesetzes, das gefunden wird, sondern Jeremia, der Prophet, schreibt alle Worte, die Gott zu ihm geredet hat. Seit der Zeit von Josia hat Gott zu Jeremia geredet. Und Gott sagt ihm irgendwann, schreib alle diese Worte nochmal auf. Erinnere dich und schreib sie alle in ein Buch, damit sie festgehalten sind und damit mein Volk sich an mir orientieren kann. Jeremia schreibt das auf, er diktiert das seinem Schreiber Baruch. Und irgendwie gibt es dann ein paar Wege, dass der König Joachim davon hört und sagt, komm, bring mir mal das Buch, das will ich auch lesen. Parallele zu König Josia. Ja, ist ein bisschen anderes Buch, aber eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt ganz parallel. Und dann wird dieses Buch zu König Joachim gebracht. Er sitzt in seinem Winterpalast. Ich stelle mir das so ganz mundän und so weiter vor. Hat ein bisschen Feuer im Ofen, hat sich's ganz gemütlich gemacht. Und jetzt achtet nur auf diesen Abschnitt, wie König Joachim reagiert. Der König hielt sich zu der Zeit in seinem Winterpalast auf. Es war der 9. Monat und wärmte sich vor einem Kohlebecken, in dem ein Feuer brannte. Jedes Mal, wenn Jehudi, das ist ein Oberaufseher da, 3 oder 4 Spalten aus diesem Buch gelesen hatte, schnitt der König diese mit einem Schreibermesser von der Schriftrolle ab und warf den Abschnitt in die Flammen, bis schließlich die gesamte Rolle vernichtet war. Dieser Abschnitt hat mir so kalt die Gänsehaut über den Rücken laufen lassen. Ich war so geschockt, als ich das gelesen habe, mit was für einer Kaltblütigkeit. Du merkst, dieser Typ nimmt nicht im Affekt die Schriftrolle und feuert sie irgendwie ins Feuer, sondern ich sehe ihn bildlich vor mir, wie er in seinem Sessel sitzt, wie er sich ein Aperitif bringen hat lassen und irgendwie kleine Häppchen und ganz genüsslich Abschnitt für Abschnitt zerschneidet, zusammenknüllt und ins Feuer wirft. Und als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, Herr, bewahre mich, ich will nie ein Herz wie Joachim haben. Gib mir ein Herz wie Josia. Ein Herz, das offen ist, das du anreden kannst, das auch manchmal mit dir ringt, aber das diese Offenheit hat, das dich sucht und das du ansprechen kannst, damit du deine Geschichte mit mir schreiben kannst. Und das ist die Botschaft, die ich euch heute mitbringen möchte. Ich glaube, wir können uns aus der Affäre ziehen, wenn wir sagen, ah, so schlimm wie Joachim bin ich nicht. Ich würde die Bibel nie ins Feuer werfen. Würde ich auch nicht machen. Aber ich habe in mir entdeckt, dass es beide Seiten gibt. Es gibt Worte und Momente, wo ich mich gerne von Gott ansprechen lasse. Die mir leicht fallen, die mich aufbauen, die mich ermutigen. Und es gibt Worte und Momente, wo ich nicht die Worte Gottes ins Feuer werfe, aber wo ich gerne auf Durchzug schalte. Und wo ich lieber in meinen eigenen Gedanken, in meinen eigenen Gefühlen, in meinem eigenen Selbstmitleid sitzen bleibe und sage, nee, Gott, das, was du mir jetzt sagst, das ist mir zu steil. Und es hat mich irgendwie echt erschrocken und wachgerüttelt. Und mein Herzenswunsch ist wirklich, Herr, dieses Herz von Josia, das ist so schön. Das ist so offen. Das ist so demütig und Gott kann so viel damit machen. Und ich möchte dir nur diesen Gedanken und diese Sehnsucht mitgeben. Streck dich nach Gott aus, gib ihm dein Herz, immer wieder, mit all dem, was drin ist. Und sei offen für ihn, such ihn, auch wenn es manchmal ein Ringen mit ihm ist. Aber er wird dir antworten und er wird dich segnen und zum Segen setzen. Hab ein Herz wie König Josia. Amen.